Liebe Brüder und Schwestern, selbst inmitten beispielloser Prüfungen und Herausforderungen sind wir wahrlich gesegnet. Bei dieser Generalkonferenz sind uns die Schätze und die Freude der Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi in reichem Maße zuteil geworden. Wir haben uns an der Vision vom Vater und vom Sohn erfreut, mit der die Wiederherstellung eingeleitet worden ist. Wir sind an das erstaunliche Hervorkommen des Buches Mormon erinnert worden, dessen Aufgabe vor allem darin besteht, Zeugnis für Jesus Christus und seine Lehre abzulegen. Wir wurden an die freudige Realität von Offenbarung erinnert, die an Propheten und auch an uns persönlich ergeht. Wir haben wunderbare Zeugnisse für das unbegrenzte Sühnopfer Jesu Christi und seine buchstäbliche Auferstehung gehört. Und uns wurden weitere Wahrheiten der Fülle des Evangeliums Jesu Christi gelehrt. Wahrheiten, die Joseph Smith offenbart wurden, nachdem Gott Vater dem neu berufenen Propheten verkündet hatte: Dies ist mein geliebter Sohn, ihn höre. Unser Wissen um die Wiederherstellung des Priestertums und seiner Schlüssel ist bestätigt worden. Wir haben uns erneut entschlossen, die Kirche des Herrn mit dem richtigen Namen zu nennen, nämlich Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Und wir wurden aufgefordert, gemeinsam zu fasten und zu beten, um die aktuellen und künftigen Auswirkungen einer verheerenden Pandemie in aller Welt zu verringern. Heute Morgen wurden wir erbaut, als der lebende Prophet des Herrn eine historische Proklamation zur Wiederherstellung vorgestellt hat. Wir bestätigen die darin enthaltene Aussage, dass diejenigen, die sich Gebet erfüllt mit der Botschaft von der Wiederherstellung befassen und im Glauben handeln, mit einem Zeugnis davon gesegnet werden, dass die Wiederherstellung von Gott kommt und dem Zweck dient, die Welt auf das verheißene zweite Kommen unseres Herrn und Erretters Jesus Christus vorzubereiten. Dies alles gehört zu einem göttlichen Plan, der dazu dient, dass die Kinder Gottes erhöht und wie er werden können. Der Plan, der in den Heiligen Schriften als Plan des Glücklichseins, Plan der Erlösung und Plan der Errettung bezeichnet wird und der bei der Wiederherstellung offenbart wurde, begann mit einem Rat im Himmel. Als Geister hatten wir den Wunsch, ewiges Leben zu erlangen, in dessen Genuss unsere himmlischen Eltern bereits gekommen waren. An jenem Punkt hatten wir uns so weit entwickelt, wie es ohne physischen Körper und die Erfahrung in einem sterblichen Dasein möglich war. Damit wir diese Erfahrung machen konnten, plante Gott Vater, diese Erde zu erschaffen. In dem geplanten Erdenleben würden wir alle durch Sünde beschmutzt, wenn wir den Bedrängnissen ausgesetzt werden, die für unseren geistigen Fortschritt erforderlich sind. Auch sollten wir dem körperlichen Tod unterworfen werden. Um uns von Tod und Sünde zurückzufordern, war im Plan unseres himmlischen Vaters ein Erretter vorgesehen. Durch seine Auferstehung sollte ein jeder vom Tod erlöst werden, und durch sein Sühnopfer würde der Preis dafür gezahlt, dass jedermann unter den für unser Wachstum festgelegten Bedingungen von Sünde reingemacht würde. Dieses Sühnopfer Jesu Christi ist im Plan des himmlischen Vaters von zentraler Bedeutung. Beim Rat im Himmel wurde der Plan des Vaters allen Kindern Gottes vorgestellt. Wir erfuhren von den damit verbundenen Konsequenzen und Prüfungen im Erdenleben, welche Hilfen es vom Himmel geben wird und seine herrliche Bestimmung. Wir sahen das Ende von Anfang an. All die vielen unzähligen sterblichen Menschen, die schon zur Erde gekommen sind, haben sich für den Plan des Vaters entschieden und anschließend im Himmel für diesen Plan gekämpft. Viele haben mit dem Vater in Bezug auf das, was sie auf Erden tun wollten, einen Bund geschlossen. Auf eine Weise, die nicht offenbart worden ist, beeinflusst das, was wir im vorirdischen Dasein gemacht haben, unsere Situation im Erdenleben. Ich werde nun einige der wichtigsten Punkte im Plan des Vaters zusammenfassen, denn sie betreffen uns während des Erdenlebens und in der darauffolgenden Geisterwelt. Der Sinn des Erdenlebens und der möglichen Weiterentwicklung nach dem Tod soll den Nachkommen Gottes helfen, so zu werden, wie er ist. Das wünscht sich der Vater im Himmel für alle seine Kinder. Um diese freudige Bestimmung erreichen zu können, setzen ewige Gesetze voraus, dass wir durch das Sühnopfer Jesu Christi rein werden, damit wir in der Gegenwart des Vaters und des Sohnes leben und die Segnungen der Erhöhung genießen können. Aus dem Buch Mormon erfahren wir, dass Gott alle einlädt, zu ihm zu kommen und an seiner Güte teilzuhaben. Und er weist niemanden ab, der zu ihm kommt, ob schwarz oder weiß, geknechtet oder frei, männlich oder weiblich. Und er gedenkt der Heiden. Und alle sind vor Gott gleich. Der göttliche Plan, damit wir so werden, wie es für uns vorgesehen ist, verlangt, dass wir uns entscheiden, die schlechte Gegenseite zurückzuweisen, die uns sterbliche Menschen versucht, entgegen den Geboten und dem Plan Gottes zu handeln. Er verlangt auch, dass wir weiteren irdischen Widerständen ausgesetzt sind, zum Beispiel durch die Sünden anderer Menschen oder durch angeborene Gebrechen. Mitunter tragen Leid und Ungemach mehr zu unserem notwendigen Fortschritt bei als Wohlbefinden und Ruhe. Und keiner dieser Widerstände im irdischen Leben könnte seinen ewigen Zweck erreichen, wenn Gott eingriffe, um all diese widrigen Folgen des irdischen Lebens von uns zu nehmen. Der Plan offenbart unsere ewige Bestimmung, den Zweck und die Gegebenheiten unserer irdischen Reise und die himmlische Hilfe, die wir erhalten. Die Gebote Gottes warnen uns davor, in gefährliche Situationen abzuirren. Die Lehren inspirierter Führer weisen uns den Weg und schenken uns Zusicherungen, die uns auf unserer ewigen Reise voranbringen. Gottes Plan enthält vier wichtige Zusicherungen, die uns auf unserer irdischen Reise helfen. Sie werden uns alle durch das Sühnopfer Jesu Christi, dem Herzstück des Plans, zuteil. Die erste sichert uns zu, dass wir durch sein Leiden von den Sünden, von denen wir umkehren, rein gemacht werden können. Dann wird der barmherzige Richter nicht mehr an sie denken. Zweitens hat der Erretter bei seinem Sühnopfer auch alle anderen Gebrechen der Sterblichkeit auf sich genommen. Deshalb können wir göttliche Hilfe und Kraft erhalten, damit wir die unvermeidlichen Lasten des Erdenlebens persönlich und allgemeiner Art tragen können, wie zum Beispiel Krieg und Seuchen. Im Buch Mormon finden wir die deutlichste Beschreibung in den Heiligen Schriften von dieser so wichtigen Macht des Sühnopfers. Der Erretter hat die Schmerzen und Krankheiten seines Volkes auf sich genommen. Er wird dessen Schwächen auf sich nehmen, auf dass sein Inneres von Barmherzigkeit erfüllt sei, gemäß dem Fleische, damit er gemäß dem Fleische wisse, wie er seinem Volk beistehen könne, gemäß dessen Schwächen. Drittens nimmt der Erretter durch sein unbegrenztes Sühnopfer dem Tod die Endgültigkeit. Er gibt uns die freudige Zusicherung, dass ein jeder von uns auferstehen wird. Aus dem Buch Mormon erfahren wir, nun wird diese Wiederherstellung allen zuteil, seien sie alt oder jung, seien sie geknechtet oder frei, seien sie männlich oder weiblich, seien es die Schlechten oder die Rechtschaffenen. Und es wird nicht einmal ein Haar von ihrem Kopf verloren sein, sondern alles wird zu seiner vollkommenen Gestalt wiederhergestellt. Jetzt in der Osterzeit feiern wir die Realität der Auferstehung. Dies gibt uns die Kraft und die nötige Perspektive, um die irdischen Herausforderungen durchzustehen, die sich jedem von uns und unseren Lieben stellen, wie etwa körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigungen, die man von Geburt an mitbringt oder die im Laufe des Lebens entstehen. Dank der Auferstehung wissen wir, dass diese irdischen Beeinträchtigungen nur vorübergehend sind. Das wiederhergestellte Evangelium schenkt uns die Zusicherung, dass die Auferstehung die Möglichkeit in sich bergen kann, mit unseren Angehörigen, dem Ehepartner, Kindern und Eltern zusammen zu sein. Das ist für uns ein starker Anreiz, in diesem Leben unseren familiären Verpflichtungen nachzukommen. Es hilft uns, in diesem Leben liebevoll miteinander umzugehen, in Erwartung einer freudigen Wiedervereinigung und Gemeinschaft im nächsten Leben. Viertens und letztens erfahren wir durch neuzeitliche Offenbarung, dass unser Fortschritt nicht mit dem Ende unseres Erdenlebens aufhören muss. Über diese wichtige Verheißung ist nur wenig offenbart worden. Uns wird gesagt, dass dieses Leben die Zeit ist, sich vorzubereiten, Gott zu begegnen und dass wir unsere Umkehr nicht aufschieben sollen. Dennoch wird uns gesagt, dass in der Geisterwelt selbst den Schlechten und den Ungehorsamen, die die Wahrheit verworfen hatten, das Evangelium gepredigt wird und dass diejenigen, die dort unterwiesen werden, vor dem letzten Gericht umkehren können. Hier noch ein paar weitere Grundlagen im Plan des himmlischen Vaters. Das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi vermittelt uns eine einzigartige Perspektive zu den Themen Keuschheit, Ehe und Kinder auf die Welt bringen. Wir erfahren, dass die Ehe laut Gottes Plan dafür notwendig ist, dass der Zweck von eben diesem Plan erreicht wird, nämlich den von Gott vorgesehenen Rahmen für die Geburt von Kindern zu schaffen und alle in der Familie auf das ewige Leben vorzubereiten. Die Ehe ist dem Menschen von Gott verordnet, sagt der Herr, damit die Erde den Zweck ihrer Erschaffung erfülle. In diesem Punkt steht sein Plan natürlich im Gegensatz zu manchen starken Strömungen in der Gesetzgebung und der öffentlichen Meinung. Die Macht, sterbliches Leben zu erschaffen, ist die erhabenste Kraft, die Gott seinen Kindern geschenkt hat. Von ihr Gebrauch zu machen, wird uns im ersten Gebot auferlegt. Aber es wurde noch ein weiteres wichtiges Gebot gegeben, in dem ihr Missbrauch untersagt wird. Außerhalb der Ehe ist jeder Gebrauch der Fortpflanzungskraft bis zu einem gewissen Grad eine sündige und entwürdigende Entstellung der göttlichsten Eigenschaft von Mann und Frau. Der Nachdruck, den das wiederhergestellte Evangelium auf das Gesetz der Keuschheit legt, erklärt sich durch den Zweck unserer Fortpflanzungskraft, nämlich die Verwirklichung des Planes Gottes. Was noch? Da wir nun des 200. Jahrestags der ersten Vision gedenken, die die Wiederherstellung eingeleitet hat, kennen wir den Plan des Herrn. Und zwei Jahrhunderte voller Segnungen dank der wiederhergestellten Kirche des Herrn schenken uns Zuversicht. In diesem Jahr 2020 haben wir uneingeschränkte Sicht im Rückblick auf vergangene Ereignisse. Wenn wir in die Zukunft blicken, ist unsere Sicht allerdings weit weniger klar. Wir wissen, dass in der Geisterwelt jetzt, 200 Jahre nach der Wiederherstellung, viel mehr Arbeiter mit abgeschlossener irdischer Erfahrung dort das Evangelium verkünden. Wir wissen auch, dass wir jetzt viel mehr Tempel haben, in denen die heiligen Handlungen der Ewigkeit für diejenigen vollzogen werden können, die auf einer der beiden Seiten des Schleiers des Todes umkehren und das Evangelium Christi annehmen. Das alles bringt den Plan des himmlischen Vaters voran. Gottes Liebe ist so groß, dass er für alle seine Kinder, außer für die wenigen, die bewusst Söhne des Verderbens werden, eine herrliche Bestimmung vorgesehen hat. Wir wissen, dass der Erretter wiederkommen wird und dass es ein Millennium der friedlichen Herrschaft geben wird, mit der irdische Teil im Plan Gottes abgeschlossen wird. Wir wissen auch, dass es verschiedene Auferstehungen geben wird, für die Gerechten und die Ungerechten, und das letzte Gericht folgt für einen jeden gleich auf seine Auferstehung. Wir werden dann danach gerichtet, was wir getan haben, welche Herzenswünsche wir hatten und was für ein Mensch wir geworden sind. Aufgrund dieses Gerichts wird ein jedes Kind Gottes in ein Reich der Herrlichkeit eingehen, für das es sich durch seinen Gehorsam bereit gemacht hat und wo es sich wohlfühlt. Der Richter bei all dem ist unser Erretter, Jesus Christus. Durch seine Allwissenheit hat er vollkommene Kenntnis von all unseren Taten und Wünschen, die, von denen wir nicht umgekehrt oder die unverändert sind, und die, von denen wir umgekehrt oder in denen wir gerecht sind. Deshalb werden wir alle nach seinem Urteil bekennen, dass seine Richtersprüche gerecht sind. Abschließend möchte ich sagen, durch viele Briefe und bei der Prüfung vieler Anträge in die Kirche zurückkommen zu können, nachdem der Name gestrichen wurde oder man sich vom Glauben abgewendet hatte, bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass viele unserer Mitglieder diesen Erlösungsplan, der Antwort auf die meisten Fragen zur Lehre und zu den inspirierten Richtlinien der wiederhergestellten Kirche gibt, nicht voll und ganz verstehen. Uns, die wir Gottes Plan kennen und gelobt haben, ihm zu folgen, obliegt es ganz klar, diese Wahrheiten zu lehren und alles zu tun, um sie anderen verständlicher zu machen. Aber auch unser eigenes Verständnis davon in unseren Lebensumständen zu vergrößern. Ich gebe Zeugnis für Jesus Christus, unseren Erretter und Erlöser, der dies alles möglich macht. Im Namen Jesu Christi. Amen. His omniscience gives him a perfect knowledge of all of our acts and desires, both those unrepented or unchanged and those repented or righteous. Therefore, after his judgment, we will all confess that his judgments are just.
In conclusion, I share the conviction that has come to me from many letters and by reviewing many requests to return to the church after name removal or apostasy. Many of our members do not fully understand this plan of salvation, which answers most questions about the doctrine and inspired policies of the restored church. We who know God's plan and who have covenanted to participate have a clear responsibility to teach these truths and do all that we can to further them for others and in our own circumstances in mortality. I testify of Jesus Christ, our Savior and Redeemer, who makes it all possible. In the name of Jesus Christ, amen.